Auszeit, der Recken-Podcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarnbüchen.
Zum Abschluss einer tollen Reckensaison 2024-25 schließen wir hier beim offiziellen Podcast Auszeit mit einer Doppelfolge ab. Letzte Woche haben wir ja bereits einen ausführlichen Rückblick auf die vergangene Spielzeit gemacht, beziehungsweise in der Folge, die letzte Woche erschienen ist. Das war sehr interessant. Da sind dann auch nochmal einige Erinnerungen an diese tolle Spielzeit wieder hochgekommen. Heute wollen wir sozusagen weitermachen mit Teil 2, denn nach einer Saison gilt wie immer, nach der Saison ist vor der Saison. Und auch zu Teil 2, unserem Ausblick, sage ich nochmal herzlich willkommen an den Mann, der sich jetzt auch natürlich den Urlaub mehr als verdient hat nach der langen Spielzeit, unser Cheftrainer Christian Prokop. Moin.
Hallo, auch von meiner Seite, hallo.
Ja, steigen wir ein in Teil 2, Christian. Ausblick auf die neue Saison. Wir starten mal rein, würde ich sagen, mit den Neuzugängen. Wir hatten einige Abschiede in der vergangenen Saison. Das heißt, wir werden auch einige neue Jungs begrüßen. Vielleicht gehen wir sie einmal kurz durch. Und du kannst ja mal kurz so deine Gedanken nochmal sagen, ja, was du dir erhoffst, was du glaubst, was die für Qualitäten für die Recken auch mitbringen. Starten wir mit Live Tissier. Der kommt vom HSV Hamburg für den Rückraum. Warum ist Live der Richtige für die Recken?
Ja, also natürlich ist Live die Identifikationsfigur schlechthin gewesen in den vergangenen Jahrzehnt des HSV Handballs, weil er einfach mit sehr viel Ehrgeiz sich nach oben gearbeitet hat. Ich habe schon immer Interesse gehabt, ihn nach Hannover zu holen, weil er in meinen Augen voll in unser Spielsystem passt, nämlich mit sehr viel Tiefe geht er im Zweikampf auf die Abwehr, in die Lücken rein, bindet zwei Leute, schafft es für Nebenleute einfach dann Lücken und Abschlüsse zu erarbeiten, ist aber selber auch torgefährlich und ist von der Persönlichkeit ein Spieler, der ja das Zeug zum Führungsspieler hat. Dazu passt es, dass er sich in einer neuen Umgebung mit ambitionierten Zielen neu beweisen möchte. Freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit und denke, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passen wird.
Dann freuen wir uns auf August Pedersen, der kommt ebenfalls aus dem Norden, sogar noch ein bisschen weiter aus dem Norden zu uns, nämlich aus Flensburg. Da hat er bislang ja so die Rolle der, oder die eigentlich klare Rolle der Nummer 2 gehabt hinter Emil Jakobsen. Jetzt erhofft er sich sicherlich natürlich, er kommt hierher auch mit dem Anspruch, wieder mehr Spielzeit zu bekommen. Was ist er für ein Typ auf Außen?
Ja, August, norwegischer Nationalspieler auf Abruf, sagen wir mal. Er hat immer noch die Chance, ein Stück weit näher in den Nationalmannschaftskader zu berufen zu werden. Ein Spieler, der mit sehr viel Konstanz unterwegs ist und darauf freuen wir uns sehr. Also er ist aus der Ecke sehr verlässlich, ist ein sehr schneller Konterspieler und verteidigt ja ordentlich, solide. Und dementsprechend wünsche ich mir auch einen guten Konkurrenzkampf mit Hannes Feiser auf der Position. Und wir werden ihn gut brauchen. Hoffentlich schaffen wir die Qualifikation für die European League erfolgreich zu meistern. Und dann haben wir auch mehrere Spiele, so dass die beiden sich dann die Linksaußenposition dort teilen werden. Aber frischer Wind auf der Bahn.
Dann gibt's nochmal Verstärkung für den Rückraum, nämlich von Maxim Orlov. Der kommt aus Potsdam. Leider Gottes hat er uns in dem Spiel gegen Potsdam ja am Ende dann noch das letzte Tor da reingehauen. Das hätte er sicher schenken. Nein, das ist ein kleiner Spaß. Maxim Orlov, was bringt er mit nach Hannover?
Ja, Maxim ist ein sehr kompletter Spieler, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eingesetzt werden kann. Auf Rückraum links, Rückraum Mitte, im Innenblock, in der Halbverteidigungsposition. Also von daher sehr interessant, einmal für uns, aber auch für ihn selber, hier einen ja, sehr großen, aber auch möglichen Schritt zu machen in seiner Karriere. Er ist, glaube ich, 23 Jahre und hat von einer handballerischen Familie, von der Genetik schon sehr viel Handballtalent von seinem Papa mitbekommen. Ja, und es wird sich zeigen, wie er sich hier durchsetzt. Dass er torgefährlich spielt, erwarte ich natürlich. Ich möchte sehen, dass er mit den Mitspielern mit einer druckvollen Geduld richtig gut arbeitet und dass er an sich weiterarbeitet, um nach vorn zu kommen. Das Jahr in Potsdam war schwankend von Leistungen her, aber er hat immer wieder richtig gute Spiele auch dabei, wo er zeigt, was er so kann. Und auch für ihn gilt natürlich, wenn wir es hoffentlich packen, uns zu qualifizieren, dann wird auch seine Chance weitersteigen, viel Spielanteile hier zu sammeln.
Und dann kommen wir zu einem Mann, ebenfalls einem Norweger. Der norwegische Block bei den Recken wird deutlich größer werden. August Petersen haben wir gerade angesprochen. Und dann kommt ja auch noch Sindre Aho dazu. Das ist vielleicht der Neuzugang, wo jetzt Zuschauer in der HBL vielleicht erstmal am wenigsten mit anfangen kann. Der war zwar schon mal in der HBL, aber hat zuletzt jetzt in Montpellier in Frankreich gespielt. Was kannst du uns zu Sindre Aho sagen? Was ist das für ein Spielertyp, der da nach Hannover kommt?
Ja, ist eigentlich ein Rückraumspieler, der aber auch in der Zeit Bundesliga in Melsungen mal auf Linksaußen aushelfen musste. Jetzt als letztes in Montpellier in Frankreich auf Mitte gespielt hat. Ist ein Spieler, der mit sehr viel Athletik und Dynamik kommt. Etwas kleinerer, aber sehr explosiver Spieler. Hat starke Schlagwürfe, einen harten Wurf, wie gesagt, ist sehr schnell auf den Beinen unterwegs. Und soll einfach unserem Rückraum neuen Schwung geben und auch vor allen Dingen versuchen, mit Dynamik Lücken zu reißen und das Spiel attraktiver noch werden zu lassen für unsere Fans und natürlich erfolgreicher. Ein Spieler, der weniger in der Abwehr bisher gespielt hat, das muss man auch sehen, wie schnell man das hinbekommt. Aber alle vier sehr gute Persönlichkeiten, ehrgeizige Spieler, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung sind. Drei Rückraumspieler davon, also wird es neuen Schwung im Rückraum geben und natürlich auch ein Stück weit Vorbereitungsfokus und Zeit, den Rückraum ein gutes Konzept, eine gute Spielphilosophie zu geben.
Inwieweit ist das, wenn du jetzt wieder vier neue Jungs da auf der Platte hast? Es gibt natürlich, oder ihr habt euch natürlich unterhalten im Vorfeld, natürlich auch wenn man sich dann Vertragsgespräche führt und so weiter, da tauscht man ja auch Ideen aus und Vorstellungen aus und so weiter und guckt, ob das zusammenpasst. Aber inwieweit ist es trotzdem immer noch, wenn du die Jungs dann wirklich im Training mal erlebst, für dich auch immer noch mal wieder eine Herausforderung am Anfang zu gucken, hey, wie ticken die denn eigentlich im Training und so weiter? Also da zu schauen, wie man diese Jungs dann anpackt, sag ich mal in Anführungszeichen.
Definitiv, das ist immer sehr spannend und das kann man nicht alles vorhersagen. Gespräche waren sehr gut gewesen, Videoanalysen waren sehr gut gewesen und jetzt geht's dann einfach darum, wie schnell schaffen wir es, zusammen eine Einheit zu binden auf einer persönlichen Ebene. Ich habe über Saisonabschluss bei unserem Mindset und Kampfgeist gesprochen. Das ist sehr wichtig, was nächste Saison natürlich wir dort konstanter liefern. Und dann wird es wichtig sein, wer harmoniert auch miteinander sehr gut. Und dafür dienen natürlich Trainingseinheiten, Korrekturen, Umsetzung der Korrekturen und dann natürlich das Umsetzen in der Spielpraxis, in den Testspielen. Da haben wir dann einiges in der Vorbereitungszeit, was wir aber auch brauchen werden. Weil wie gesagt, drei neue Rückraumspieler, das ist schon eine kleine Hausnummer und da muss man sich auch finden. Dann hoffen wir irgendwann auf die Rückkehr von Jonathan Edwardson und dann sind es vier fast und dementsprechend wird da ein großer Fokus drauf liegen, auf diese Rollenverteilung, auf dieses, wer passt mit wem gut zusammen im Zusammenspiel.
Dann schauen wir jetzt mal ein bisschen auf die terminliche oder sozusagen auf den Zeitstrahl der Vorbereitung. Jetzt ist natürlich erstmal, wie gesagt, Urlaub angesagt, haben wir schon thematisiert, mehr als verdient. Wie sieht der Plan aus? Wann geht's wieder rein? So jetzt auch für die Jungs erstmal vielleicht individuell, dass sie nochmal Hausaufgaben bekommen, sag ich mal so, für den Urlaub oder den letzten Teil des Urlaubs. Und wann geht's dann wieder los in der Halle?
Ja, also Trainingsstart ist der 17.07. Das heißt, wir haben 5 Wochen jetzt reine Urlaubszeit, die wichtig ist, um wirklich den Abstand und die Frische zum Handball wieder zu finden. Davon werden 2 Wochen komplett die Jungs in Ruhe gelassen und dann so ab der 3. Urlaubswoche geht es los mit individuellen Plänen, die sie machen sollen in Richtung Lauf- und Krafttraining. Das wird mal blockweise sein, in der Dauermethode, in irgendwann Intervallbereichen. Dinge, die wir einfach in dem normalen Trainingsprozess nicht so sehr abdecken. Also ist viel Vorarbeit von ihnen notwendig, um auch Verletzungen vorzubeugen und auch Hausaufgaben schon zu machen, dass man gut in eine Vorbereitung gerüstet geht. Das wird unser Athletiktrainer Daniel Radis mit Ihnen besprechen und dann noch individualisieren. Das sind also diese letzten 3 Wochen der Urlaubszeit. Und dann starten wir am 16.07. mit einer medizinischen Untersuchung, wo verschiedenste Testungen gemacht werden und am 17. mit dem Trainingsauftakt. Und dann haben wir 6 Wochen Zeit mit verschiedensten Vorbereitungsspielen, mit einem Heidecup im Norden, der mit einer ganz tollen Teilnehmerfeld uns fordern wird, um mit dem letzten Auftaktspiel gegen GWD Minden, die den Aufstieg ja geschafft haben in die Bundesliga, bevor wir dann unser erstes Heimspiel bestreiten.
Die Leistungstests am Anfang, die du gerade angesprochen hast, ist ja jedes Jahr sozusagen, bilden ja immer den Auftakt. Ich glaube auch dann die Laktattests bestimmt, das gehört dazu, ne? Das ist dann auch mit dem Laufen.
Ja, Laktattest machen wir nicht, sondern wir machen einen Laufstufentest in der Halle mit verschiedenen Pieptönen, Zeitfenstern, wo sie Stufen erreichen müssen und wir daraus Rückschlüsse auch aus den vorhandenen Daten ziehen können. Wie fit geht jemand in diese Vorbereitung? Das sind Testungen, die aber ohne Blutwerte am Anfang erfolgen. Und dann holen wir uns natürlich nach Vorarbeit von den Jungs vor allen Dingen die Kondition im Handballspezifischen mit vielen Pass- und Überschlagspielen, Staffel-, Laufspielen. Also da wird der Fokus viel auf dem Zusammen- und auf dem Laufspiel liegen.
Ist mein Eindruck falsch, dass diese Tests, die Leistungstests am Anfang der Saison nicht so wahnsinnig beliebt sind, generell bei der Mannschaft? Oder ist das, täuscht das?
Ich glaube, da bist du völlig richtig. Also wer hat schon immer Lust, seinen Schweinehund bis zum geht nicht mehr zu überwinden und wirklich, bis er komplett leer ist, sich auszubelasten? Ja. Und das verlangen solche Tests, ob das Maximalkrafttests sind, ob das Ausdauertests sind, das ist einfach nicht 85%, das ist über die 100% gehen. Und da hat man immer ein Stück weit Respekt vor, aber auch stolz, wenn man es gepackt hat.
Ja, und wir haben ja auch in der Vorfolge sozusagen auch im Rückblick auf die Teamaktionen geguckt. Habt ihr da, also muss ja jetzt, ich weiß nicht, ob das konkret schon steht, aber habt ihr da auch wieder was geplant? Also im Rahmen von einem Trainingslager, dass ihr natürlich auch wieder was so abseits der Platte gemeinsam unternehmt?
Ja, wir haben ja ein Tennisturnier.
Ach ja, das ist ja auch wieder, stimmt.
Ja, wir haben verschiedene kleine Dinge. Wir wollen natürlich auch mal, wie gesagt, die Freundinnen und Familien zusammenbringen, sodass wir uns als Mannschaft dort kennenlernen. Aber der Fokus ist rein auf Training und athletische Entwicklung, Verbesserung, Zusammenspielverbesserung. Und dann werden wir immer mal wieder kleine Aktionen einstreuen plus das Trainingslager nutzen.
Jetzt ist es wieder eine Saison mit europäischem Wettbewerb, zumindest erstmal mit der Qualifikation für die European League. Wir hoffen natürlich, dass die Reise dann weitergeht. Diese erste Hürde, diese Quali-Runde, die wir beim letzten Mal gegen Ystad gespielt haben, die wird es ja jetzt wieder geben. Den Gegner kennen wir noch nicht, aber das ist ja, da muss man jetzt erstmal durchkommen, damit die Reise dann durch Europa weitergeht. Wie gefährlich ist das eigentlich aus deiner Sicht? Das ist eine Frühphase der Saison, du kommst aus der Vorbereitung, man hat eine gewisse Zeit wahrscheinlich, wo man sich finden muss erstmal als Mannschaft, und in der Frühphase kommt dann sozusagen dieser Stolperstein, oder es kann zum Stolperstein werden, wo man sagt, ey, das müssen wir jetzt aber direkt mal mit vollem Fokus angehen. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das positiv, weil wir, wie gesagt, unsere sechswöchige Vorbereitung haben, wo wir schon viele Erkenntnisse auch sammeln dürfen. Und dann haben wir ja den Bundesliga-Auftakt vor dieser ersten Quali-Runde. Und da liegt natürlich auch unser Hauptfokus drauf. Wir wollen eine starke Runde spielen. Wir wollen eine Weiterentwicklung hier zeigen in Hannover, wie wir in den letzten Jahren unterwegs sind. Und dazu zählt natürlich auch eine erfolgreiche Qualifikation hinzulegen. Wie du sagst, müssen wir die Auslosung abwarten. Ich weiß noch nicht genau, welche Mannschaften da im Topf sind. Aber unser Anspruch ist natürlich, dass wir auch die Gruppenphase schaffen.
Bedeutet auch dann jetzt, wenn das erste Saisonspiel in der Bundesliga vor dieser Quali-Runde stattfindet, dass da jetzt auch keine zeitliche Anpassung irgendwie an Europa, sag ich mal, in der Vorbereitung stattgefunden hat. Das heißt, euer Ziel ist ja dann Spieltag 1 HBL.
Ganz genau, das behandeln wir wie englische Wochen. Spieltag 1 ist unser Ziel und dann hat man 2 Tage dazwischen, bevor dann das nächste Spiel stattfindet, und das wird dann trainingstechnisch halt mit einfließen.
Mhm. Letztes Mal, als wir im europäischen Wettbewerb vertreten waren, erinnere ich mich sehr gut an den Satz, dass es immer ganz klar hieß bei den Recken, Bundesliga ist Kerngeschäft, Europa ist Bonus, so habe ich es jetzt genannt. Ich weiß nicht, ob das Wort damals gefallen ist, aber Kerngeschäft jedenfalls Bundesliga. Und ich nehme an, ihr geht das jetzt in der nächsten Saison wieder genauso an?
Ja, also jetzt sind wir ja kurz vor dem Urlaub und dementsprechend bitte ich da noch um Verständnis. Es ist ja wichtig, unsere 4 Neuzugänge zu integrieren, mit der Mannschaft ins Gespräch zu kommen. Und natürlich wird auch das Trainingslager zur Zieldefinition herangeführt. Und das ist ganz wichtig. Wir haben 3 Wettbewerbe plus den Pokal noch, also Pokalliga und European League hoffentlich. Und dementsprechend werden wir uns da zusammensetzen. Aber jeder möchte einen Schritt nach vorn machen und sich weiterentwickeln. Und wir haben jetzt Platz 6, 7, 6 in den letzten 3 Jahren gepackt, Punkte weiter gesteigert. Also ist ja sehr naheliegend, wo wir weiter hinwollen.
Dann schauen wir jetzt nochmal, Christian, auf ein paar Regeländerungen, die es zur neuen Saison gibt, beziehungsweise so ja, Neueinführungen, kann man es auch zum Teil nennen. Bevor wir auf das kommen, was konkret jetzt schon beschlossen ist und was sich regeltechnisch so ein bisschen ändern wird in der neuen Saison, würde ich gerne nochmal was ansprechen. Das war übrigens auch schon mal Thema in einer Podcast-Folge mit Marius Steinhauser, da habe ich es schon mal angesprochen, weil er auch auf Außen spielt und auch verteidigt. Der Punkt beim Verteidigen der Außenpositionen, da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, den Schiedsrichtern zu folgen, weil es sehr häufig der Fall ist, dass bei jeder kleinen Berührung, also meine Eindrücke sind das jetzt, bei jeder kleinen Berührung tatsächlich sofort auf 7 Meter entschieden wird. Es spielt ja eigentlich eine Rolle, so habe ich es verstanden, auch wie groß ist der Ausfallschritt, den der Verteidiger nach außen rausmacht. Steht der schon oder steht der noch nicht? Und mein Eindruck ist da tatsächlich, dass sehr häufig oder meiner Sicht auch zu häufig immer für den Angreifer entschieden wird. Jede Berührung wird sofort gepfiffen. Man hat manchmal sogar den Eindruck, wenn ein Außen kommt und sieht, oh, ich habe einen scheiß Winkel, dann suche ich noch schnell die Berührung, dann kriege ich ja eh den 7 Meter. Wie siehst du diese Regelauslegung da in diesem spezifischen Fall gerade?
Ja, also da gebe ich dir völlig recht, was diese Vorteilsauslegung für den Angreifer anging, was so mindestens eine halbe bis dreiviertel Saison so gepfiffen wurde. Ich fand so in den letzten 2 Monaten konnte man beobachten, dass die Schiedsrichter definitiv öfters auch auf Abwurf erkannt haben und wirklich genau bewertet haben, ist der Abwehrspieler in der Bewegung, steht er und der Angreifer fädelt noch ein, vielleicht auch absichtlich fädelt ein, weil Techniken einfach entwickelt wurden, dann wurde auch konsequent in den meisten Fällen auf Abwurf entschieden. Oder bin ich wirklich noch in der Bewegung und berühre den Außen, dann ist die Regel ganz klar. Das weiß auch der Abwehrspieler, deswegen ist das immer ein kleines Spannungsfeld, lasse ich beispielsweise Durchbruch zu als Außenverteidiger und bewege mich schneller, damit ich stehe zu meinem Gegenspieler schon hin, oder bin ich in der Bewegung und schaffe es noch ohne Kontakt stehen zu bleiben. Wenn der Angreifer dann bewusst Kontakt aufnimmt, ist es wichtig, dass der Schiedsrichter auch den Mut hat, wirklich auf Abwurf zu entscheiden.
Ja, also ich verstehe auch tatsächlich die Grundintention dabei. Ne? Man will natürlich die Angreifer schützen, weil da kann natürlich wahnsinnig viel passieren, wenn du da auf den Fuß steigst und knickst da weg. Es ist wahnsinnig gefährlich, klar. Aber
wie bei allen Regeln wurden einfach Grenzen ausgelotet auch Techniken entwickelt. Und deswegen müssen die Schiedsrichter auch in ihren Lehrgängen per Video-Nachanalyse immer nachgeschärft werden und dann ihren Weg wieder finden.
Ja. Dann kommen wir zu einer Regeländerung, einer Regelkonkretisierung, die jetzt zur nächsten Saison greift. Da geht es darum, 7 Meter Pfiff beim Verteidigen durch den Raum. Es heißt generell, wenn ein Abwehrspieler durch das Betreten des Torraums eine klare Torgelegenheit vereitelt, gibt es 7 Meter. Mit diesem Betreten, das hat man jetzt aller konkretisiert, nämlich in dem Sinne ist gemeint, das Berühren der Torraumlinie oder ein deutliches Eintreten. Und dieses Berühren, das war vorher nicht drin, bedeutet im Klartext, so verstehe ich es jetzt, selbst der kleinste Millimeter des Hackens, wenn der draufsteht, da wird in Zukunft mehr 7 Meter gepfiffen. So verstehe ich es. Verstehst du das so auch und wie siehst du das?
Verstehe ich so auch. Bin ich gespannt auf die Umsetzung, weil es gibt in unserem schnellen Passspielsport so viele Situationen, wo man eingedrückt wird. Muss ich jetzt nur an unsere Spiele in Magdeburg erinnern. Und wenn ich Spieler dann bei 9 Meter annehme, mit ihnen zusammen dann bei 5,98 Meter irgendwo stehe und eben 2 Zentimeter im Kreis bin, was gibt's dann da? 7 Meter, weil ich da draufstehe und ich mache es mir leicht als Schiedsrichter. Also am Ende gibt's doch immer ein Fingerspitzengefühl dafür. Steht derjenige da schon und jemand läuft drauf, wird's den ein oder anderen 7 Meter mehr geben als in der vergangenen Saison. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass man mit viel Augenmaß und auch mit viel Fingerspitzengefühl Abwehrreihen belohnen sollte und nicht nur dort auf jede Zentimeterentscheidung guckt.
Die nächste Regeländerung, das betrifft wieder so ein bisschen dieses Spieler auch vor Verletzungen schützen. Da geht es um Kopftreffer. Und zwar wird es jetzt so gehandhabt, der Torwart, wenn der beim 7 Meter den Ball an den Kopf bekommt, gibt es nicht mehr pauschal eine Disqualifikation, sondern es gibt eine Zeitstrafe. Hier steht dann vergleichbar zu Kopftreffern in der freien Spielsituation, also wenn es aus dem laufenden Spiel passiert. Das ist im Prinzip eine Abmilderung jetzt dieser Regel. Wie stehst du dazu? Ja, Kopftreffer sind wahnsinnig gefährlich, aber findest du das richtig, was da gemacht wird?
Bin ich jetzt so hin und her, höre ich jetzt das erste Mal, wird dazu vielleicht führen, wieder risikoreicher zu werfen beim 7 Meter und auch einen Kopftreffer in Kauf zu nehmen, weil ich 2 Minuten einfach dann nur in Anführungsstrichen auf der Bank bin, aber nicht raus bin. Und das ohne Gegner, der davor steht beim 7-Meter-Punkt, sehe ich kritischer. Hätte ich mir eigentlich gewünscht, das so zu belassen.
Wenn wir dann auch mal gucken, wie sich das dann in der Praxis, wie es in der Praxis dann letztlich aussieht und was die Auswirkungen sind. Und dann gibt es noch eine Neueinführung, nämlich die Torlinientechnik. Das hat die HBL beschlossen. Torlinientechnik kommt zur neuen Saison. Bedeutet, ich glaube, es wird insofern umgesetzt, dass es eine Kamera geben wird, die auf Höhe der Torlinie sitzt, vielleicht sogar im Tor befestigt wird, sodass dann eindeutig geguckt werden kann, ist der Ball mit vollem Umfang über die Linie oder ist das nicht? Bist du generell ein Freund von Torlinientechnik oder es gab ja jetzt auch schon den Videobeweis, der eingeführt wurde, dass man das technisch ja immer stärker absichert, dass alles korrekt läuft, sag ich mal.
Ja, es gibt Situationen, wo das, wo einem das fehlen würde, wenn es nicht da wäre, um einfach den Sport noch gerechter zu machen. Aber auch beim Thema Videobeweis, es ist einfach die Frage des Maßes. Wie oft gehe ich damit einher, unterbreche das Spiel oder habe ich als Schiedsrichter trotzdem noch ein sehr gutes Vertrauen in meine Zusammenarbeit mit meinem Referee bin in der Lage, sofort zu entscheiden. Das sind 2 Minuten. Das ist eine klare rote Karte, ohne die Unterbrechung zu nehmen. Also nimmt man es nicht inflationär, ist das alles in Ordnung. Wir dürfen aber nicht das Spiel noch und noch länger machen und zu sehr vertechnisieren.
Da muss ich allerdings sagen, was den Videobeweis angeht, also wenn ich das jetzt mal mit dem Fußball vergleiche, das funktioniert im Handball im Vergleich dazu, finde ich sehr gut. Mhm. Also beim Fußball dauert es ja wirklich teilweise, stehen die Spieler da und stehen und du denkst, was ist denn jetzt? Also auch beim Handball haben wir mal ein paar Situationen gehabt, wo wir mal ein bisschen gewartet haben, ja. Aber ich finde, das ist nicht vergleichbar mit Fußball. Wie siehst du das?
Nein, das stimmt schon. Und trotzdem gibt es Situationen, die einfach dann auch im Nachlauf mit 3, 4 Perspektiven Kameraanalyse vielleicht nochmal viel schlimmer aussehen als die momentane Wirkung, die man dann als Schiedsrichterpaar hat. Ich meine nur, dass man sich nicht zu sehr in Anführungsstrichen der Verantwortung entzieht, sondern auch sich vertraut und auch klare Entscheidungen imstande ist zu treffen, ohne immer wieder auf den Monitor zu gucken. Ich meine das einfach, dass ein gutes Maß in allen Sachen drin sein muss, ob das Abwehr durch den Raum ist, wo fängt der an, ihn zu verteidigen, wo hört das auf, steht er da schon? Da sind viele Dinge, die da mit reinspielen. Ist es vielleicht sogar ein Stürmerfoul? Also da müssen die Schiedsrichter weiter sehr wachsam sein. Es wird am Anfang der Saison sicherlich sehr konsequent gerade die neuen Linien verfolgt werden. Von daher muss man als Mannschaft sich da auch clever drauf einstellen. Und dann denke ich, wie bei vielen Dingen, dass ein Normalmaß im Laufe des Oktobers, Novembers wieder reinkommt.
Also haben wir auch in der neuen Saison ein bisschen was, was wir da aus regeltechnischer Sicht genau beobachten können und werden. Also es wird auch insofern interessant und noch viel interessanter wird natürlich unsere neu, ja zum Teil neu formierte Reckenmannschaft. Wir freuen uns auf die Vorbereitung mit einigen Testspielen. Wir freuen uns auf die Europapokalqualifikation, Pokal und Liga. Und ja, und ich glaube, du freust dich jetzt erstmal auf den Urlaub. Dankeschön für dieses ausführliche Gespräch zum Abschluss der Saison, Christian. Und auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank von mir für deine tolle Arbeit bei den Recken, die uns allen so viel Freude macht und das, denke ich, auch noch weiter machen wird. Vielen, vielen Dank.
Das ist nett. Vielen Dank.
Und auch zum Abschluss von Teil 2 noch einmal unser Schlachtruf: Recken
rocken!
Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover-Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Alt-Warnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.